Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Metamorphose, die der Petrus erlebt hat, der Apostel. Wo hat die angefangen? Ganz romantisch am Ufer vom See Genezareth. Der Petrus war da mit dem Andreas, seinem Bruder, und noch einem anderen Brüderpaar, Jakobus und Johannes. Und sie haben zusammen Netz geflickt. Sie waren Fischer. Da ist Jesus dahergekommen, natürlich mit einer Traube von Menschen um sie herum. Jesus schaut den Petrus ganz aufmerksam und lang an und sagt dann zu ihm: Du bist der Simon, der Sohn von Johannes. Doch du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas, das ist Aramäisch und das heisst Petrus, ein anderer Name für Petrus, und Petrus bedeutet Fels. Jesus ist bald umringt von mehr Menschen und wie er es immer gemacht hat, er nützt das für eine Predigt. Und er ist ins Boot gestiegen vom Simon und hat ihm gebeten: Hey, kannst du bitte ein bisschen vom Ufer wegfahren? Ich möchte gerne zu den Leuten reden. Und nach der Predigt hat Jesus zum Simon gesagt: Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Und tatsächlich, die Netze sind pumpenvoll. So voll, dass sie Angst hatten, die Netze reissen die jetzt demnächst. Und das Boot war natürlich nachher völlig überladen von so viel Fisch. Wo der Simon Petrus begriffen hat, was da passiert, da hätte er nicht mehr anders können. Er ist vor Jesus auf die Knie gefallen und hat ihm gesagt: Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Aber Jesus hat das anders gesehen. Hab keine Angst, Simon. Von jetzt an wirst du Menschenfischen, hat er zu ihm gesagt. Der Petrus hat zusammen mit den drei anderen alles aufgegeben, liegen lassen, und sie sind mit Jesus gegangen. So ein Start in eine Metamorphose, wo Jesus uns verändert, könnte man so zusammenfassen mit den Worten, wo wir es vielleicht teilweise sogar ähnlich erlebt haben. Erstens mal, du begegnest Jesus Christus und du merkst, Jesus schaut dir in die Augen. Und du spürst, er weiß alles über mich. Ich kann ihm nichts mehr vormachen. Und dir wird bewusst, wie schlecht du vor ihm da stehst. Und doch merkst von Jesus her die Liebe, die er dir entgegenbringt. Und das bewegt dich dazu, dich zu öffnen. Das Leben ihm zu geben. Zu sagen, komm Jesus in mein Leben hinein. So wie die vier Fischer das damals erlebt haben. Wo Jesus später mal seine Jünger gefragt hat, was sie denken, wer er sei, was für einen er sei, hat Petrus sofort gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Petrus hat dann, Jesus hat dann zur Antwort gegeben, glücklich bist du Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Was für ein Satz. Und ich das gelesen habe. Was da Jesus über Gemeinde sagt, das gilt doch auch für unsere Gemeinde. Alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Petrus hat also die Eingebung, die er hier bekommen hat, einzig und allein Gott zu verdanken. Und dass er zusätzlich noch so eine Verheißung bekommen hat von Jesus, wo ihn persönlich betroffen hat, wo er vorschauen konnte auf sein Leben. Das war ein riesiges Geschenk. Was die zwölf Jünger als Erste so erlebt haben, das erinnert sehr an Umgang, wie die Rabbis damals hatten mit ihren Schülern. Sie waren zusammen unterwegs, haben zusammen gelebt. Das war für die Schüler eigentlich wie eine theologische Ausbildung. Natürlich mit viel praktischen Übungen. Und am Anfang war es einfach so, sie konnten schauen, staunen, hören, was Jesus alles gemacht hat. Kranke hat er gesund gemacht. Lahme haben auf der Stelle können plötzlich laufen. Leute hat er von Dämonen befreit. Tote sind auferweckt worden. Einfach das Tag für Tag das Erleben, das war für sie so prägend gewesen. Das hat ihre Metamorphose beeinflusst. Das hat sie gestärkt. Und so ist es doch auch bei uns. Wenn immer wir hören können und etwas hören von Jesus, dann stellt uns das auf. Wenn wir immer etwas erleben mit Jesus, dann ist das eine unerhörte Stärkung, ein Aufsteller. Nicht nur allein, nicht nur das, was ich erlebe, sondern das, was wir einander erzählen können. Wenn jemand sagen kann, du, die letzte Predigt, die ich gehört habe, das hat mir so gut getan, das hat mich verändert. Dann freuen wir uns doch mit. Wenn die Jungscherler ganz begeistert heimkommen von ihrem Camp, da freut sich doch nicht nur die Thomas und die Opa, sondern wir alle freuen uns mit. Lässig habt ihr eine gute Zeit erlebt. Oder wenn ihr in der Kleingruppe eine Gebetserhörung erlebt, dann prägt das. Dann ist das ein Aufsteller. Und nebst dem haben natürlich die Jünger auch Fehler machen. Sie waren Azubis, sie waren Lehrlinge. Und ab und zu sind sie wirklich tüchtig ins Fettnäpfli getrampelt. Ich denke da, wo die Mütter gekommen sind mit ihren Kind und sie gerade so vor die Hände verrührt haben. Hey, hallo, ihr habt hier nichts verloren. Kinder haben hier nichts zu suchen. Völlig an der Absicht und am Willen von Jesus vorbei. Völlig daneben haben sie sich verhalten. Oder das andere Erlebnis, wo sie in einem schweren Sturm sind auf dem See. Jesus hat geschlafen im gleichen Boot. Und sie sind fast verzweifelt. Sie haben gemerkt, jetzt geht es ans Lebige. Jetzt hat unser letztes Stündchen wirklich geschlagen. Und sie haben Jesus geweckt. Hey, wir sind am Ende. Hilf! Und Jesus hat nur gefragt, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Vielleicht bist du jetzt auch gerade am Ende. Irgendwie hast du den Eindruck, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Du bist auch so in einem Sturm. Und du ruderst wie wild und wild. Und du hast einfach die Überzeugung, mir kann niemand mehr helfen. Auch Jesus nicht. Vorbei. Wenn du mit Jesus lebst, dann weißt doch du ganz genau, du bist nicht allein. Jesus ist in deinem Boot, auch bei deinen Stürmen, wo du in deinem Leben erlebst, ist Jesus im Boot. Du bist nicht allein. Wie bei den Jüngern damals. Wer an Petrus denkt, der denkt natürlich auch an die nächtliche Bootsfahrt, die sie damals hatten. Dunkel, auch unruhiger See und so. Und da kommt plötzlich Jesus daher und läuft aus dem Wasser. Wo sie da gesehen haben, so einen Stall daherkommen, haben sie angefangen zu schreien. Schreien wie Letz. Als wäre es ein Kigo-Ausflug gewesen. Jesus hat sie beruhigt. Was ist los? Ich bin's doch. Was ist denn los? Habt keine Angst. Dann hat der Petrus spontan gesagt, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Ich komme auf dem Wasser zu dir. Wow. Ein sättiger Glaube. Und er hat es gemacht. Er ist über den Bootsrand raus, aufs Wasser, und ist Jesus entgegengelaufen. Ich habe mir überlegt, was haben eigentlich die anderen 11 gedacht dabei, wo sie das gehört haben und gesehen haben. Ich von mir her musste sagen, wenn ich da zugeschaut hätte, wie der Petrus da macht, ich hätte alle sofort zu Jesus gesagt, darf ich auch? Ich will auch. Ich weiss nicht, wie sie reagiert hätten. Aber ich hätte das nie als Erster gemacht. Ich hätte das nicht wie der Petrus gemacht, aber als Zweiter. Kann man ja. Dann sind Wind und Wellen wieder stärker geworden. Und der Petrus hat es mit Angst bekommen und sinkt. Jetzt schreit er, Herr, hilf mir! Ich vertrinke! Jesus hat ihn bei der Hand genommen und wieder aufgezogen. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Tut doch Jesus uns nicht auch einen Spiegel vor die Nase haben? Wie oft sind auch bei uns die beiden so nah zusammen? Wir haben vielleicht ein gewaltiges Glaubenserlebnis gemacht und im nächsten Moment ist wieder so ein blöder Zweifel da. So nah zusammen. Glauben und Zweifel. Ein anderes Beispiel von Petrus ist zum Schmunzeln. Jesus hat einmal Petrus und zwei andere Jünger mitgenommen auf einem Berg zum Betten. Die Jünger haben die Gebetszeit natürlich verschlafen. Kommt doch irgendwie uns bekannt vor, oder nicht? Und sie sind aber rechtzeitig noch verwacht und sehen, dass Jesus eine Vision hatte. Er war mit dem Elia und dem Mose zusammen. Und sie haben geredet miteinander. Und der Petrus war so begeistert, als er das Meeting beobachten konnte, dass er sich gerade bereit erklärt hat, 3 Hütten zu bauen. Für den Mose, für den Elia und für Jesus. Der Evangelist Markus tut das nachher so herrlich beschrieben in seinem Evangelium. Und er hat gesagt, er wusste nicht so recht, was er redete. Er hat nicht so recht gewusst, was er gesagt hat, der Petrus. Aber wir merken, was dahinter ist. Es wäre doch schön, wenn so irgendetwas Fantastisches einfach weitergeht. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Doch schade, dass eine Gemeindeferienwoche so schnell vorbei ist. Oder eine Jugendfreizeit am Meer. Nach einer Woche schon wieder vorbei. Nein. Jetzt wieder heim. Nein. Oder die Jungschädler, hey, wieder vom Camp. Nein. Plötzlich ist alles vorbei und die Jünger sehen nur noch Jesus. Wenn du in Gefahr bist, nach einem Highlight in deinem Glauben, in ein Loch hineinzugehen, dann ist das etwas vom Wichtigsten, dass du Jesus im Fokus behaltest. Dass du nicht einfach ins Leere schaust. Es war alles weg, aber sie haben noch Jesus gesehen. Denk daran, dass du dich auf Jesus fokussierst in einem solchen Moment. Petrus hat Jesus auch immer wieder einmal eine Frage gestellt. Zum Beispiel die: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortete Jesus. 70-mal, 7-mal. 2-mal vergeben ist doch schon happig, aber 7-mal? Ich habe mich gefragt, warum hat Petrus die Frage gestellt? Hat er das erlebt? Dass er immer eins als Bein bekommen hat von irgendjemandem, wo er herausgefordert war, es zu vergeben. Und es hat ihm langsam gestunken. Die Antwort von Jesus, 70-mal, 7-mal, die könnte man auch anders übersetzen und sagen: Petrus, hör doch einfach auf mit Zellen. Vergib einfach. Und nochmal, vergib. Und nochmal, vergib. Und das nächste Mal noch einmal. Und das übernächste Mal wieder. Vergib, vergib. Sich entschuldigen können. Können vergeben. Das ist wirklich happig. Da kann man wirklich singen: I need you. I need you. Wenn ich das kann, dann kann ich es nur mit Gottes Hilfe. Eine andere Frage von Petrus: Wir haben alles aufgegeben und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Weil ich dachte, Jesus denkt nach dieser Frage: Geht's noch? Nein, Petrus. Aber vielleicht ist das uns gar nicht so weit weg. Du hast dich so eingesetzt schon für die Gemeinde. Oder du machst jetzt viel für die Gemeinde. Freiwillige Arbeit, Stunde für Stunde. Und jetzt bist du krank. Und jetzt hast du Kündigung bekommen. Jesus, wo bist du? Was ist los? Die Antwort, die Jesus in Petrus da hat, kann man sinngemäß so ausdrücken: So kann nur fragen, wer nicht verstanden hat, was das ewige Leben dir mal wird bringen. Du hast nicht verstanden, was du vor dir hast, wenn du mit dieser Hoffnung aufs Reich Gottes darfst leben. Ich bin überzeugt, wenn wir mal werden bei Gott sein miteinander, dann wird keiner zu Jesus gehen und sagen: Jesus, du hast ja gesagt in der Bibel, wir kommen den Lohn über im Himmel, wo kann ich den abholen? Wird niemand fragen. Warum? Weil wir werden so überwältigt sein von der Gegenwart von Gott, von dem, was wir erleben, was wir sehen. Das wird uns sprachlos machen und wir werden jeden Lohn vergessen. Schlimmste Frage der Jünger, das ist zwar nicht die von Petrus, aber vor allem miteinander, wo sie mal Streit hatten miteinander: Wer ist echt der Grösste von uns? Und die Lektion von Jesus hat gelautet: Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen. Und allen dienen. Wie willst du gross sein, dann musst du dienen. In anderen Evangelien heisst, Jesus hat gesagt: Wenn du gross sein willst, dann nimm das Kind auf. Sorg für das Kind. Nach diesen Petrus-Geschichten kann man sich fragen, wo und wie hat denn Jesus den Jünger verändert? Verwandelt? Und dazu müssen wir festhalten: Alles, was er erlebt hat, hat ihn verändert, hat ihn geprägt. Unsere Metamorphose findet im Trubel und im Lärm der Welt statt. Zumindest in deinen Flips und Flops vom Glauben. Dort findet die Metamorphose statt. Das ist keine schöne Linie, wo du immer besser wirst und die Linie immer mehr aufwärts geht. Nein. Da geht es auf und ab. Aber eben so wie der Petrus in dem täglichen Erleben von den Herausforderungen wird der Glaube stärker, wird dein Jesus ähnlicher werden, grösser. Du darfst auch Fehler machen wie der Petrus. Aber die Herausforderung ist, dass wir von diesen Fehlern lernen. Du kannst auch blöde Fragen stellen. Aber wenn schon, dann musst du das, wo Gott dir sagt auf die Frage, von dem lernen. In Analo an dich. Als Christ lebst du in einer Metamorphose, in der du wirklich verändert wirst. Ganz in eine geistliche Gestalt, in ein geistliches Wesen, das geprägt ist vom Geist von Gott. Und der Geist wohnt in dir, in jedem Gotteskind. Aber wir sind und bleiben natürlich vorläufig auch Menschen. Das ist die andere Wort. Aber wir sollten darauf achten, nicht immer nur menschlich zu reden. Nicht immer nur menschlich zu handeln. Es liegt uns manchmal näher. Nicht immer nur menschlich anzuschauen, zach, die anderen. Nicht immer nur menschlich zu urteilen oder zu entscheiden, sondern uns fragen, wie sieht Gott das? Auf ihn hören, dass wir so reden können, wie er zu mir geredet hat. Dass wir so urteilen und entscheiden, wie er urteilen und entscheiden würde. Nicht, dass er uns, Jesus, einmal den gleichen Vorwurf machen muss wie Petrus. Nämlich, wo Jesus sie vorbereitet hat auf sein Leiden, das er vor sich hat in Jerusalem, da ist der Petrus aufgefahren und hat gesagt, nein, nein, also das darf nicht geschehen, auf keinen Fall. Und Jesus hat ihm geantwortet, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Es ist so entscheidend, dass wir im Alltag den Gott bei uns haben. Wenn wir das Leben so bis daher von Petrus verfolgen, dann merken wir schnell, er war ein Christ wie du und ich. Mit guten Zeiten, mit schlechten Zeiten. Mal grossem Vertrauen, mit grossem Glauben und mal mit Zweifel. Berechtigte Fragen oder doofe Fragen. Manchmal finden wir Jesus zum Davonlaufen, aber andererseits möchten wir auch bleiben. Ich möchte mit dem positiven Erlebnis von Petrus schliessen, wo er sich entschieden hat zum Bleiben. Wo viele Jünger, Anhänger von Jesus einfach davongelaufen sind, Jesus den Rücken zugekehrt haben und ward nicht mehr gesehen. Dann hat Jesus seine 12 gefragt, werdet ihr auch weggehen? Und der Petrus hat geantwortet, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Bleibe bei allem, was wir erleben, Tag ein, Tag aus. Wichtig, dass wir ihn an ihm festhalten, bei ihm bleiben, auf ihn achten. Ich möchte zum Schluss gern mit euch zusammen zu unserem Vater beten. Ich habe den Eindruck, das Gebet, das wir immer hören, am Anfang der Predigt, im Teaser, Und das Vater, unser Vater, das wären zwei Gebete, die müssen unsere Metamorphose einklammern. Weil das belebt sie. Das belebt unser Verändertwerden von Gott. Ich möchte euch einladen zum Mitbeten, laut, ihr dürft das mit Masken, ich wage das. Dürft aber auch sitzen bleiben. Wir tun zusammen zu unserem Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.